und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehren, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
Gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Tiefe Ehrfurcht vor Gott. Zahlreiche Wunder. Sie teilten alles miteinander. Sie trafen sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ist das nicht ein Traum? Wow, da kann man doch stehen und staunen. So war die erste Gemeinde. Und als ich eben so dieses Lied, als Alana dieses Lied mit uns gesungen hat, da bin ich wieder so ein bisschen in dieses Staunen hineingekommen. Man könnte auch sagen, das ist doch fast zu schön, um wahr zu sein. Und diese Annahme gibt es durchaus. Also man hört häufig die Meinung, das, was über diese erste Gemeinde berichtet wird in der Bibel, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Das ist ein bisschen idealisiert. Ganz so schön kann es doch nicht gewesen sein. Und wenn das so wäre, diese Annahme, dann hätte das ja zumindest einen Vorteil. Dann würden wir mit unseren Gemeindeerfahrungen heute, also im Vergleich, nicht ganz so ärmlich aussehen. Das hätte schon was für sich. Ich will die Frage und kann die Frage jetzt nicht klären, aber ich habe mir gedacht, die Bibel ist ein überaus realistisches Buch. Also auch im Negativen. Da, wo Menschen sich verfehlt haben, da wird das benannt. Nicht nur bei nebensächlichen Akteuren der Bibel, sondern auch bei Hauptpersonen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, ist sie das einzige wirklich realistische religiöse Buch der Welt überhaupt. In vielen anderen Büchern wird idealisiert, da werden die Helden dargestellt, da wird das Überhöhte dargestellt. Die Bibel ist nicht so. Und vielleicht ist es ja so, wenn jetzt wirklich mal was besonders schön war, dass das dann auch realistisch ist, könnte ja sein. Aber selbst wenn es nicht so wäre, von der Aussage würde es keinen großen Abbruch tun. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Es gibt noch einen Gedanken, den ich zumindest erwähnt haben will, das ist dieses Teilen von allem. Sie teilten alles miteinander. Da gibt es nun wiederum häufig die Ansicht, ja, das hat sich aber nicht bewährt. Das ist kein glänzendes Beispiel, weil das ja dazu geführt hat, dass die Gemeinde arm wurde. Nach allem, was ich so lesen kann, mehr kann ich ja nicht tun, gibt es verschiedene Ansichten, warum es Armut in dieser Gemeinde gab. Es kann auch an ganz anderen Gründen gelegen haben. Auch das ist nicht mein Thema heute. Aber was sicher ist, ist, dass dieses Teilen der ersten Gemeinde ein Vorbild war, dass das über die Jahrhunderte immer mal wieder nachgemacht wurde, dass davon etwas Leuchtendes ausgegangen ist. Meistens dann, wenn die Kirche groß und belanglos geworden ist, wenn sich die Müdigkeit eingeschlichen hat, dann kam es früher oder später zu neuen Erweckungen, zu der Sehnsucht nach neuem geistlichen Leben. Und in diesen Augenblicken ist das oft wieder aufgeleuchtet, dass Menschen gesagt haben, wir wollen auch das materielle Leben miteinander teilen, wir wollen auf den Grund gehen unseres Lebens, nicht nur gedanklich. Also in Klöstern war das ja über die Jahrhunderte immer wieder der Fall. Also von diesen Teilen der ersten Gemeinde ging was aus. Diese beiden Punkte, die will ich jetzt nur mal erwähnen, dass nicht jemand vielleicht sagt, der hat ja die wesentlichen Punkte nicht ins Auge gefasst, der hat es vielleicht gar nicht gesehen. Es ist mir nicht so nahe gekommen, dass ich gesagt habe, ich soll da heute eine Predigt draus machen. Es gibt noch was Auffälliges in dieser ersten Gemeinde. Sie war unglaublich missionarisch. Aber sie hatten kein Amt für Mission. Sie hatten keine Angestellten, kein Hauptamtlichen oder kein Ehrenamtlichen. Sie waren einfach missionarisch durch die Ausstrahlung ihres gemeinsamen Lebens. Die Ausstrahlung ihres gemeinsamen Lebens, die war so, dass Menschen gesagt haben, da ist was Besonderes. Und dass das wahr ist, da habe ich nur wiederum gar keinen Zweifel dran. Denn so ein klein bisschen, so einen kleinen Becher davon habe ich erlebt. Ich erzähle euch jetzt mal 3 Minuten von mir selber. Ich bin als junger Mensch nach Berlin gekommen zum Studieren, und zwar als ganz normaler, weltlicher, nichtchristlicher Mensch. Ich hatte vieles im Sinn, aber ganz bestimmt nicht irgendwie mit Kirche oder mit Christen was zu tun zu bekommen. Nun geschah es ausgerechnet mir, dass in meinem Institut eine Frau aus einem höheren Semester Einladungen verteilt hat und auch mich erwischt hat. Das war schon mal ungewöhnlich. Warum ich diese Einladung annahm und dennoch aufmerksam durchgelesen habe und diese Einladung dann sogar noch mit viel Überwindung gefolgt bin, das ist unerklärlich. War mir damals, also weltlich gesehen, ist das unerklärlich, warum mich das erwischt hat. Es gibt ja nicht nur weltliche Aspekte. Ich bin da hingegangen und ich habe von Anfang an etwas gemerkt. Da ist eine Gemeinschaft von wenigen jungen Menschen, Studenten, die sind anders. Die sind anders als das, was ich bisher erlebt hatte. Und das hat mich berührt. Das hat mich so berührt, dass ich öfter dahin gegangen bin. Und das hat mich nachhaltig berührt. Das war der Anfang meines Christwerdens. Und am Anfang stand keine große Predigt. Nicht der Eindruck, da ist irgendwo ein Blitz vom Himmel gekommen oder da war ein besonders genialer Prediger, der mich erwischt hat. Da war eine kleine christliche Gemeinschaft. Ja, ich glaube, in der ich ein klein bisschen was von dem erlebt habe, was in der ersten Gemeinde los war. Wahrscheinlich nur so einen kleinen Trinkbecher. Und in der ersten Gemeinde war es eine Badewanne wahrscheinlich. Aber das hat gereicht. Jetzt ist mir noch ein Punkt wichtig geworden und den erzähle ich jetzt als Hauptteil dieser Predigt. Wie kam es eigentlich zu dieser ersten Gemeinde? Das kann man sich ja durchaus mal fragen, denn das war ja nicht nur die erste Gemeinde, das war auch der erste geistliche Aufbruch der Christenheit. Der erste geistliche Aufbruch, an dem Jesus persönlich als Mensch nicht mehr anwesend war. Also von daher ist ja die Frage, wie kam es dazu, finde ich eine sehr aktuelle Frage. Für Menschen, die das interessiert, die da dran sind, wie kann es zu solchen Aufbrüchen kommen? Es geht natürlich logischerweise nicht um Nachmachen. Der erste Ansatz ist an der Stelle zu sagen, naja klar, wenn es sowas gegeben hat wie die Ausgießung des Heiligen Geistes, so ein einmaliges Erlebnis, dann ist es doch klar, dass da was Besonderes folgt. Da ist natürlich was dran, aber das ist nicht alles. Und sich diesen Ablauf anzusehen, das ist interessant, wesentlich. Da war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die alleine hat noch nichts bewirkt. Diese großen Ereignisse des Heiligen Geistes sind eigentlich immer erklärungsbedürftig. Die reden nie oder fast nie für sich selber. Aber die Menschen damals, die haben was Geniales getan. Die haben gefragt. Die haben gefragt, was ist denn da los? Was haben wir erlebt? Fragen finde ich ganz wertvoll. Weil wenn ich auf eine Frage antworten kann, dann entgehe ich der Gefahr, dass ich viele fromme Worte zu Menschen sage, die es eigentlich nicht hören wollen. Die haben gefragt. Eine andere Gruppe hat einfach nur gesagt, die sind ja besoffen. Also dieses Erlebnis an sich hat noch nichts bewirkt. Die Frage der Menschen, die hat Petrus in seiner bekannten Pfingstpredigt beantwortet. Und dann steht, nach der Predigt, da steht ein kleiner Satz, den man fast überlesen könnte. Da steht, es ging ihnen ins Herz. Wenn ich den Satz auf Deutsch höre, dann ist das ein Satz, na gut, sage ich dann, das kann schon mal passieren, dass einem was ins Herz geht. Das erinnert in der deutschen Sprache so ein bisschen an Herzlichkeit. Herzliche Grüße. Oder was ist ein herzlicher Mensch? Das ist vielleicht so ein Gemütsmensch oder sowas. Das ist nicht so eine riesige Aussage. Im biblischen Zusammenhang ist das eine größere Aussage. Das Herz ist in der Bibel ganz klar die Mitte des Menschen. Mein inneres Sein, mein Kern, ja, in der Psychologie würde man das so sagen, der Kern des Menschen, um es nicht religiös zu sagen, das Herz. Also wenn vom Herzen in der Bibel die Rede ist, dann ist von der Mitte die Rede. Die Mitte des Menschen ist nicht die Seele und nicht der Verstand, sondern das Herz, nicht Seele, nicht Verstand. Das heißt, hier steht, es diese Worte, die sie dann hörten, das traf sie in die Mitte hinein. Die Neue Genfer Übersetzung, die spricht gar nicht von Herz, sondern die übersetzt, es traf sie ins Innerste. Das ist nicht so wörtlich übersetzt, aber es ist vielleicht sogar ein bisschen verständlicher, diese indirekte Übersetzung in unserer deutschen Sprache. Es traf sie ins Innerste. Wann passiert denn das schon? Wann hat mich mal was ins Innerste getroffen? Also da muss ich schon mal drüber nachdenken. Das ist nicht so alltäglich. Dass ich irgendwas gut finde, das gibt's öfter. Aber das ist eine andere Kategorie, was gut finden und was bis ins Innerste betroffen sein. Und jetzt fragen die Menschen zum zweiten Mal noch eine Frage. Jetzt fragen sie, was sollen wir denn jetzt tun? Die geben sich nicht damit zufrieden, dass sie ins Innerste betroffen sind. Die gehen nicht nach Hause und erzählen zu Hause, weißt du, das war ein großer Redner. Das war richtig, das war berührend. Sondern die fragen, was sollen wir jetzt tun? Und dann kommt das zweite große Wort an dieser Stelle. Dann sagt Petrus, sagen die Jünger, kehrt um und lasst euch taufen. Kehrt um, das ist ja dieses Wort Metanoia. Und das ist ja diese Umkehr, das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal, dieses Thema. Das ist so was, was ich gerne wiedergewinnen möchte. An der Stelle können wir wunderbar beobachten, was Umkehr im biblischen Sinne ist. Umkehr geschieht, wenn ich in meinem Herzen, in meinem Innersten betroffen bin. Und wenn ich ein neues Ziel vor Augen sehe, dann kann ich umkehren. Und dann habe ich die Freiheit zu sagen, das, was hinter mir liegt, das, was mein altes Leben ausgemacht hat, so wichtig ist es doch nicht. Da ist doch was, was ich aufgeben kann, ohne große Schmerzen. Das Neue ist faszinierend. Das ist Umkehr. Und was wir daraus gemacht haben, ich will jetzt das von vor ein paar Wochen nicht wiederholen, aber was wir daraus gemacht haben, ist entweder Umkehr aus Moral oder Umkehr aus Tradition. Es war doch immer so. Man ist doch jeden Sonntag zur Buße gegangen, ist doch klar. Oder Umkehr aus Druck irgendwie. Menschen sagen, das geht so nicht mit dir weiter, du müsstest doch jetzt mal umkehren. Das sind so die drei negative Beweggründe in unserer christlichen Geschichte, die bei uns groß geworden sind. Und wenn wir die ablegen könnten und das biblische Bild gewinnen könnten, Umkehr geschieht, wenn ich im Herzen betroffen bin und wenn ich ein neues Ziel vor Augen habe, dann könnten wir, denke ich, viel gewinnen. Mehr will ich jetzt zu dem Text gar nicht sagen. Ich sage jetzt noch ein paar Sätze Anhang. Anhang zu der anderen großen Umkehrgeschichte der Bibel. Das ist ja die Geschichte von diesen beiden sogenannten verlorenen Söhnen. Da ist mir was aufgefallen, was mir vor ein paar Wochen nicht aufgefallen ist. So der erste Gedanke ist ja, der Sohn, der am Schweinetrog gelandet war, der mit seinem Leben nicht mehr weitergekommen ist, der ist umgekehrt nach Hause. Jetzt behaupte ich mal, das war nur der Anfang der Umkehr. Das war der Not gehorchend. Aber in dem Augenblick, wo dieser Sohn nach Hause kam und seinem Vater begegnete und der Vater mit offenen Armen vor ihm stand und weinte und ihn so in Empfang nahm, das war hoffentlich der Augenblick, in dem sein Herz berührt war. Also wenn es irgendwo einen Augenblick gab, in dem sein Herz tief berührt sein konnte, dann war es dieser Augenblick. Und das war die Chance, dass er dann wirklich sagt, jetzt lohnt sich's, was Neues anzufangen. Sozusagen die Vollendung der Umkehr. Das andere war dann nur der Anfang, das Weggehen vom Schweinetrog. Die Vollendung, und das finde ich schön, das ist nicht berichtet, weder bei dem jüngeren Sohn, als er dem Vater begegnet, und bei dem älteren Sohn, als man merkt, mit dem stimmt auch was nicht, ist es auch nicht berichtet, wie es weitergeht. Und so entstand die erste Gemeinde. Das war der Vorlauf zur ersten Gemeinde hin. Und wenn ich diesen Vorlauf mir ansehe, dann ist mir klar, also wenn ich mir anschaue, da waren Menschen im Herzen berührt und da waren Menschen zur Umkehr bereit und haben das konkret gemacht, Taufe und so weiter. Dann ist mir klar, da muss was Großes folgen. Das geht auch gar nicht anders. Und dann ist die erste Gemeinde entstanden. Amen.